Der Strom- und Ressourcenbedarf des Internets wächst in den letzten Jahren massiv und durch KI ist nochmal ein deutlicher Boost zu erkennen, der alle bisherigen Statistiken nochmal komplett über den Haufen wirft. Wäre das Internet ein Land, dann läge es schon heute an Platz 6, was die CO2-Emissionen angeht, wohin die Reise geht, wie viel Strom Rechenzentren heute verbrauchen, wie viel sie in Zukunft verbrauchen werden, wie man überhaupt verlässliche Statistiken ermitteln kann. Das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, einem absoluten Experten für Statistiken und Zahlen. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und seid gespannt auf seine Antworten. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. In der heutigen Episode mit dem Titel »Warum belastbare Zahlen und Prognosen so schwierig sind« habe ich mir wieder einen passenden Gast dazu eingeladen. Er ist Gesellschafter und Senior Researcher am Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Sein besonderes wissenschaftliches Interesse gilt den Nachhaltigkeitspotenzialen der Digitalisierung. Er hat schon als studentische Hilfskraft, das war in den 1990er Jahren, unsere Gemeinsamkeit, Prüfstände für neue Fahrzeugkonzepte gebaut und beschäftigte sich mit dem Bau von Hybridautos. Heute schraubt er in seiner Freizeit gerne an Oldtimern herum. Und bei Borderstep darf es auch mal ein einfacher Wackelkontakt sein, den er mit dem Lötkolben und angewandter Physik zu Leibe rückt. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Hintemann.
Hallo.
Ich bediene mich immer im Internet irgendwo und an Oldtimern schrauben und Wackelkontakten zu Leibe rücken. Da sind wir schon direkt in dem Thema Nachhaltigkeit drin. Zwar noch nicht in der digitalen, aber die hat ja auch die zwei Seiten, die ganze Hardware-Problematik.
Ja, ich sehe mein Oldtimer-Hobby jetzt nicht unbedingt als großes Nachhaltigkeitsthema, aber natürlich ist es auch möglichst lange Produkte nutzen und so selten wie ich Oldtimer fahre, habe ich auch kein schlechtes Gewissen deshalb.
Ne, klar, also wenn man Autos länger nutzt und sie nicht ersetzt, ist das ja auch ein Punkt. Ne? An einer Stelle haben deine Eltern aber nicht so eine Weitsicht wie meine gehabt, weil bei meinem Vornamen hat man das H schon weggelassen, obwohl es alle Leute falsch schreiben. Bei dir ist ja das Ralf noch mit PH geschrieben. Und das ist ja auch schon ein Nachhaltigkeitsfaktor, so ein ganz Mini-Sandkorn, wie man immer sagt. Und wir haben ja oft mit so Mini-Effekten zu tun, weil ein Buchstabe mehr macht dann zum Beispiel mehr Druckerschwärze. Oder was sagst du dazu?
Naja, bei 5 Buchstaben würde ich sagen, ist es noch okay. Also mein Nachname ist da schon mal deutlich länger und ich persönlich finde das H auch ganz schön. Also ist es auch internationaler, weil Ralf mit F ist eher so ein deutscher Nachname. Ralf mit PH ist dann doch eher die internationale Version.
Ja, stimmt.
Ich habe sogar mal meinen Sohn, der mit Zweitnamen Josef heißt, auch mit PH geschrieben.
Nee, das war jetzt nur so ein Gag am Rande, weil ich hatte vor kurzem mal den Fall, dass ich mit einer Firma diskutiert hatte, wenn die nur ihr Icon auf der Website optimieren, das waren 5 Kilobyte, bei 100 Millionen Ladevorgängen konnte man das dann irgendwo auf 5 Kilo oder ein paar Kilogramm CO2 umrechnen. Das war so der Hintergrund, dass wir ja oft mit so minimalen Dingen, wo die Leute immer denken, das hat ja eigentlich gar keine Relevanz oder keinen Effekt, es ist immer eine Frage des Hebels, ne?
Das ist klar. Also wenn ich dann irgendwann mal 100 Millionen Follower auf YouTube oder sonst irgendwo habe, schreibe ich mich auch nur noch mit F.
Ja, nee, das war, wie gesagt, da können wir ja nichts für, da waren unsere Eltern dann beteiligt, ne? Ja, um ins Thema einzusteigen, es gibt ja das schöne Bonmot, da habe ich mich auch bedient, Prognosen sind schwer, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, ist natürlich genial für mich hier einen Fachmann zu haben, der schon an so vielen Studien beteiligt war. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen über das Borderstep-Institut, was ihr da genau macht, wer euch beauftragt und wie das so läuft.
Also das Borderstep-Institut ist eine private Forschungseinrichtung. Also wir haben die Gesellschaftsform gemeinnützige GmbH. Also wir sind zwar schon wirklich ein privates Unternehmen mit 4 Gesellschaftern aktuell, aber wir sind gemeinnützig. Also wir haben nicht das Ziel, irgendwo Geld zu verdienen und das an die Gesellschafter auszuschütten, sondern wir wollen halt etwas bewegen. Also wir sagen immer, wir wollen Impact erreichen durch unser Tun. Also wir wollen wirklich erreichen, dass wir mehr Nachhaltigkeit durch Innovationen erreichen. Und deshalb heißen wir auch Borderstedt-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Wir haben beim Borderstedt-Institut mehrere Arbeitsschwerpunkte. Also mein Arbeitsschwerpunkt ist jetzt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da beschäftigen wir uns jetzt hier am Borderstedt-Institut schon ungefähr 20 Jahre mit dem Thema. Ich selbst beschäftige mich schon etwas länger damit. Eigentlich seit ich damals als Ingenieur bei den Wirtschaftswissenschaftlern dazu verdonnert wurde, das Internet aufzubauen an unserem Institut. Und seitdem ist das für mich ein wichtiges Thema. Und weitere Themen, die wir bei Borderstep erforschen, sind halt, wie Nachhaltigkeit durch junge Unternehmen erreicht werden kann. Also wir schauen gerade uns auch Startups an. Sehr viele neu gegründete Startups haben das Ziel, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Ungefähr ein Drittel aller Startups hat das wirklich in ihren Unternehmenszielen verankert, und da kommen auch sehr viele gute Ideen her. Und wenn man sich so ein bisschen mal anschaut, und gerade im IT-Bereich ist das sehr plastisch, die grundlegenden Innovationen, also wirklich disruptiv neue Neuerungen, die kommen sehr häufig von kleinen Unternehmen und nicht von den großen Unternehmen. Und deshalb ist das für uns auch ein sehr wichtiges Thema, uns auch Startups anzuschauen und wie man wirklich mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken, ganz neuen Menschen halt wirklich Innovationen hervorbringen kann, die wirklich was verändern.
Ja gut, die Startups haben noch einen gewissen Vorteil. Die haben nicht schon eine über Jahre, Jahrzehnte gewachsene Infrastruktur. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele mittelständische Unternehmen oder kleinere, die haben ihr Rechenzentrum immer noch irgendwo auf dem Firmengelände oder im Keller stehen. Und die sind natürlich, weißt du natürlich viel besser wie ich, relativ ineffizient, was alle Faktoren angeht im Vergleich zu Cloud-Lösungen, ne?
Ja, im Durchschnitt muss man das sagen. Im Durchschnitt ist es so. Also wer seine IT selbst betreibt, der hat meistens auch gar nicht so viel Ressourcen, um das zu optimieren. Ich denke mal, viele unserer Zuhörer kennen das aus dem eigenen Arbeitsumfeld. Man ist eher mit Arbeit bis oben hinzu und hat nicht mehr die Zeit, jetzt auch zusätzlich sich vielleicht noch drum zu bemühen, wie kann ich noch ein paar Prozent Effizienz mehr rausholen aus der Technik. Und das können natürlich große Unternehmen einfacher machen, da sind die immer schneller. Deshalb kann man sagen, im Durchschnitt ist es so. Es ist aber nicht grundsätzlich so, dass klein immer ineffizient sein muss. Ich kann mir auch sehr effiziente kleine Systeme aufbauen, und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung für die Zukunft, weil wir gehen davon aus, dass wir viel mehr verteilte IT, viel mehr verteilte Rechenlast haben, dass auch das effizient geht und nicht nur im großen Rechenzentrum.
Ja klar, wir diese großen Rechenzentren, ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet, da ist ja sogar ein eigenes Mikroklima durch diese Rechenzentren in Frankfurt Süd, glaube ich, ja mal nachgewiesen worden. 0, ein paar Grad wird es dadurch wärmer. Die brauchen natürlich viel Geld und innovative Lösungen. Da habe ich jetzt das Bild so vor mir, Windräder mit einem Rechenzentrum im Sockel unten. Da gibt es ja zum Beispiel auch Lösungen für regional oder auch dann direkt die Abwärme dann auch direkt vor Ort zu nutzen, weil das ist ja oft das große Problem, warum Rechenzentren nicht so effizient sind, weil die Abwärme dann irgendwo einfach so in die Natur abgegeben wird, ne?
Genau, also Rechenzentren, vor allen Dingen diese großen Rechenzentren, die brauchen natürlich richtig viel Strom. Und wir sind mittlerweile in der Situation, dass hier in Deutschland auch an vielen Standorten einzelne Rechenzentren gebaut werden, die haben 100, 200 bis zu 300 Megawatt Maximalleistungsaufnahme. Und das ist der Stromverbrauch einer Großstadt, der jetzt in so ein eigenes, einzelnes Rechenzentrum reingeht. Und wer sich ein bisschen mit Physik auskennt, der weiß, dass alles, was an Strom in so ein Rechenzentrum reingeht, irgendwie an Wärme dann auch wieder rauskommt. Und dann kann es natürlich schon sein, dass da ein Mikroklima ein bisschen erwärmt wird, weil das sind dann auch 100 Megawatt Wärmeleistung, die letztendlich vom Gebäude irgendwie abgegeben werden.
Ja, es gibt ja dann auch das Bild, so die Kohlekraftwerke des 21. Jahrhunderts sind dann unsere Rechenzentren. Das hat ja auch immer jemand gesagt. Also die haben wir irgendwann nicht mehr. Da haben wir die Dinger, die dann auch so extrem viel verbrauchen. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben gesagt, du hast ja auch in den 1990er Jahren dieses Internet mal eingeführt. Da haben wir wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit. Ich war dann auch in meiner Diplom- und Doktorarbeit dafür verantwortlich, da einen Unix-Server zum Laufen zu kriegen, und hatte dann die Macht über alle E-Mail-Adressen der Arbeitsgruppe. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Ja, es war so ähnlich. Also wir
Ja.
waren Wirtschaftswissenschaftler und die, ich will nicht sagen, haben grundsätzlich jetzt nicht so eine hohe Technikaffinität wie Ingenieure oder Informatiker, aber da war es dann halt einfach so, ja, wir haben da was gehört, es gibt sowas wie das Internet, das war, ich weiß nicht, ich glaube 1993 oder so. Und dann, ach Ralf, du bist doch Ingenieur, kümmere dich da mal drum, ja. Dann durfte ich mich drum kümmern, da den Menschen am Institut erstmal zu vermitteln, was ist das Internet überhaupt? Ach, was kann man damit machen? Ach, da kann man elektronische E-Mails, Nachrichten verschicken. Wie
Ja.
funktioniert denn das? Mit den ganzen Einführungsschwierigkeiten, dass es dann teilweise am Anfang wirklich so lief, dass E-Mails verschickt wurden und dann erstmal ausgedruckt wurden und dann demjenigen auf den Tisch gelegt wurde,
Das passiert
der
aber heute auch noch,
geschrieben hat.
glaube ich, dass E-Mails ausgedruckt werden, ne? Oder das nicht so
Ja.
effizient läuft. Aber ich meine, gut, E-Mail ist ja auch ein Thema, das ist ja schon Anfang der 1970er Jahre erfunden worden, das Protokoll. Oder ich verblüffe die Leute immer mit der Sache, dass eben 1969 für mich die wichtigste Errungenschaft war, dass das Internet für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Andere sagen, die Mondlandung war das wichtigere Ereignis, ne? Was würdest du retrospektiv sagen, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass wir so wahnsinnig viel weniger auf der Welt hätten, wenn wir nicht auf den Mond geflogen wären. Aber wenn wir das Internet nicht hätten, würden wir heute, glaube ich, ganz anders leben.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir die Geschichte irgendwann mal anders schreiben. Das wichtigste Ereignis 1969 war, dass das Internet für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Aber es hat ja natürlich relativ lange gedauert, bis es sich dann durchgesetzt hat. An der Uni, da war ja schon der erste Browser da und da kamen ja auch die Nutzer rein. Aber vorher war das ja eher eine nerdige Angelegenheit, eher in den USA. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal ins Internet gekommen bist oder wie? Oder war das
Ja,
Anfang der
also das
90er?
war dann wirklich, ich glaube 1994, also nachdem ich dann 93 dann aufgenommen habe, mich da mal mit zu
Ja.
beschäftigen. Und was brauchen wir da eigentlich? Und dann musste man sich halt bei uns mit den IT-Freaks an der Uni auseinandersetzen, dass unser Institut erstmal überhaupt Netzwerkverkabelung bekommt, dass das überhaupt erstmal möglich ist, ans Internet zu kommen, ins Internet zu gehen. Das hat natürlich dann auch ein paar Monate gedauert und dann war es irgendwo, ich glaube 94 waren wir dann erstmalig online am Institut und ich konnte dann auch erstmalig eine E-Mail verschicken und erstmalig mit dem damaligen Netscape-Browser dann mal zu schauen, dass, was kann man denn so im Internet recherchieren.
Ja, das war eine spannende Zeit damals und das hat mich dann auch so von meinem ursprünglichen Berufswunsch auch ein bisschen abgebracht, weil ich ja die Chemie studiert habe und ich wollte dann irgendwie beide Dinge kombinieren, hab's dann später auch kombiniert und du bist ja dann auch so in die Internetwelt dann abgedriftet, dann nach deinem Abschluss, ne?
Genau, ja, dann, also ich habe zunächst mal wirklich mich mit Fahrzeugen beschäftigt, mit Automobilen, habe auch zu dem Thema noch promoviert, und zwar mit umweltfreundlichen Automobilen. Also ich habe mich damit beschäftigt, damals gab es mal so ein 3-Liter-Auto von VW, VW Lupo, und auch einer der Smarts ist als 3-Liter-Auto vermarktet worden. Und mein Thema war, wie verbreiten sich solche Produkte und ist das so die Zukunft? Werden wir künftig nur noch alle mit 3-Liter-Autos rumfahren? Ich hatte, Ergebnis meiner Doktorarbeit war, das wird so schnell nicht passieren. Kann man auch heute noch sehen. Also auch heute gibt es ganz wenig Autos, die mit 3 Liter Benzin hinkommen, selbst wenn sie Hybridfahrzeuge sind, nicht. Aber
Ist schon eine spannende Zeit. Also hast du noch BTX gekannt? Das war ja eigentlich so eine Art Vorstufe des Internets oder ist das noch an dir vorbeigegangen?
also gekannt habe ich schon, aber ich habe es nie selbst gehabt.
Ah ja, nee, das war nämlich mein Einstieg dann. Das war ja so ein Rechner, der in Ulm stand und wenn der ausfiel, dann stand das Internet still. Das hat ja noch bisher niemand geschafft, das Internet mal lahmzulegen. Also kein Virus, kein Jahr 2000-Thema. Also das ist ja auch das Schöne am Internet. Das ist eigentlich nicht so abzuschalten, außer so regional. Aber es braucht natürlich schon eine sehr große Menge an Ressourcen. Und das ist halt auch die spannende Frage. Jetzt will ich mal zu den Zahlen kommen. Ihr ermittelt ja sehr viele Zahlen und ich erlebe halt immer, dass die Leute mir dann entgegnen, ja, das kann man ja alles gar nicht sagen. Du kannst ja gar nicht sagen, wie viel Server gibt's überhaupt, wie viel Rechner, wie viel Devices am Internet hängen. Wie geht ihr da methodisch ran, um da wirklich vernünftige Zahlen zu kriegen?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. Also, wenn ich mal das Beispiel Rechenzentren, das ist jetzt so mein aktueller Forschungsschwerpunkt, nehme, dann ist die große Herausforderung, dass es bisher zumindest, das ändert sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dadurch, dass es gesetzliche Vorschriften zu mehr Transparenz gibt, aber es gibt einfach keine Informationen aus dem Markt. Das ist nicht so wie in anderen Branchen, wo man halt einfach nur das Statistische Bundesamt fragt und das sagt dann, ja, es gibt so und so viele Unternehmen in der und der Branche und möglicherweise haben die sogar irgendwo ihren Energiebedarf reportet. Das ist beim Internet und gerade bei Rechenzentren relativ schwierig. Das fängt schon damit an, dass gar nicht klar ist, was ist eigentlich ein Rechenzentrum. Das heißt, ja, also wenn ich ein kleines Unternehmen frage, was ist euer Rechenzentrum, dann sagen die, ja, wir haben da einen extra Raum, irgendwo einen Serverraum, da stehen ein paar Server drin, das ist unser Rechenzentrum. Oder an der Hochschule, dann ist es halt irgendwo das Rechenzentrum der Hochschule. Und wenn man die Rechenzentrumsbranche in Anführungsstrichen fragt, dann sind das halt diese großen Gebäude, diese fabrikalen großen Gebäude, wo dann Server drinstehen. Und das ist gar nicht so einfach, das jetzt abzugrenzen. Was meint man jetzt mit Rechenzentren? Wir sagen immer, bei uns fängt es wirklich beim kleinen Serverraum an und geht bis zum Mega-Rechenzentrum mit ein paar hundert Megawatt Leistungsaufnahme. Und unser Ansatz ist letztendlich zu schauen, gibt es Zahlen zu Verkäufen von Servern, von Storage-Systemen, von Netzwerktechnik. Und wenn wir dann wissen, was in diesen Rechenzentren drinsteht, dann können wir auch annehmen, wie viel Strom verbraucht ein durchschnittlicher Server und können damit dann Hochrechnungen machen, wie viel die Server insgesamt an Strom verbrauchen und die Speichertechnik, die drin ist, insgesamt an Strom verbraucht. Dann muss man noch die Kühlung dazu rechnen. Dann gibt es noch Verluste in Transformatoren, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen etc. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kommen wir dann halt auf irgendeinen Wert, der zumindest was die Summe angeht, aus meiner Sicht einigermaßen gut abgesichert ist. Aber wir haben natürlich eine Unsicherheit drin, weil die Marktzahlen können nicht ganz exakt sein. Unsere Annahmen, was ein durchschnittlicher Server verbraucht, müssen nicht 100% zutreffen, auch wenn wir uns da natürlich auf Studien, Untersuchungen stützen. Aber ganz genau weiß es keiner.
Ja klar, aber das wird man auch, glaube ich, nie hinbekommen, wie du schon gesagt hast, was ist ein Rechenzentrum und diese ganzen kleinen und Kleinstdinge, wenn man die alle zusammenrechnet, haben die wahrscheinlich auch einige Prozent am Gesamtmarkt. Aber dann klar, dann muss man sich auf die Verkaufszahlen stützen. Oder eben, was du gesagt hast, es gibt ja neue Vorgaben, dieses Energieeffizienzgesetz. Da habe ich bisher von der Branche immer gehört, noch mehr Bürokratie, das lehnen die natürlich ab, aber dann hättet ihr natürlich auch bessere Zahlen, wenn ihr halt den PoE-Wert wisst oder genau, was der Strom verbraucht, wenn das alles reportet werden muss, erwartest du dir dann bessere Zahlen?
Zumindest erwarten wir uns neue Informationen, mit denen wir auch unsere bisherigen Informationen abgleichen können. Wir schauen können, passen unsere Annahmen, das, was wir jetzt auch nicht geraten haben, sondern wirklich aus Fallbeispielen bisher abgeleitet haben. Aber dann wissen wir ein bisschen mehr. Nach dem Energieeffizienzgesetz müssen jetzt erstmal alle Rechenzentren, die größer sind als 500 kW Anschlussleistung, also das ist schon etwas größeres Rechenzentrum. Typischerweise ist es meistens schon ein eigenes Gebäude oder so. Wenn nicht, dann zumindest ein größerer Serverraum. Die müssen jetzt berichten, wie viel Strom haben sie im letzten Jahr verbraucht, wie hoch ist der Anteil der IT am Stromverbrauch, wie hoch ist der Anteil der sonstigen, also Kühlung, Klimatisierung, unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die müssen halt ein paar Angaben dazu machen und damit können wir dann natürlich schon mehr arbeiten, aber wir kriegen damit ja auch wirklich nur die größeren, also die ab 500 kW Daten. Im nächsten Jahr wird es dann ab 300 kW Daten geben, aber die kleinen werden wir auch in absehbarer Zeit nicht wissen. Und das ist immer noch die große Unbekannte, wie viele Systeme stehen jetzt wirklich in Unternehmen, in irgendwelchen kleinen Serverräumen. Das werden wir auch in Zukunft einfach nur über Marktstatistiken abschätzen können.
Ja klar, aber das ist halt das wissenschaftliche Prinzip, was wir nicht genau messen können, versuchen wir immer besser zu messen und kommt man ja dann auch immer weiter. Und was die ja, glaube ich, auch noch reporten müssen, ist, wie viel Ökostrom sie nutzen. Also sie müssen ja einen gewissen Anteil, ist doch, glaube ich, auch so eine Vorgabe drin. Das ist ja auch noch für manche dann eine Herausforderung, dann genug Ökostrom irgendwo noch herzubekommen. Ich denke mir hier in den Rhein-Main-Gebiet, wo wird der dann produziert? So viele Windräder haben wir noch gar nicht wahrscheinlich.
Ja, wobei das Gesetz da jetzt ist relativ lasch ist in den Anforderungen, sage ich jetzt mal, was die Qualität des Ökostroms angeht. Also Zunächst mal ist halt 50% Ökostrom verlangt. Also wenn wir den aktuellen Strommix in Deutschland anschauen, dann haben wir ungefähr 50%. Also da wird eigentlich nicht mehr verlangt, als wir sowieso im Durchschnitt in Deutschland haben. Und dann, ich glaube, ab 2026 müssen sie dann 100% Ökostrom, aber da reicht dann einfach ein ganz normaler Ökostromvertrag. Also das muss bilanziell Ökostrom sein. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Ökostromvertrag mit irgendeinem Ökostromanbieter habe, dann ist das ausreichend. Ich muss jetzt nicht dafür garantieren, dass der Strom jetzt auch wirklich gerade da produziert wird, wo ich ihn nutze. Der kann also auch irgendwo in Norwegen produziert worden sein oder der muss auch nicht zeitgleich produziert werden, sondern es reicht dann, wenn ich halt sage, ich habe die Menge an Strom aus Windkraft, auch wenn das Rechenzentrum ja rund um die Uhr läuft und der Wind nicht rund um die Uhr weht, an 365 Tagen, dann ist das aber trotzdem in Ordnung.
Die große Abwanderungswelle wird es nicht geben, wobei ja eher der umgekehrte Effekt eintritt. Ich habe von Irland zum Beispiel gehört, dass die Meta gar nicht mehr gestatten, neue Rechenzentren zu bauen, weil das Stromnetz das nicht mehr verkraftet. Und die sagen, ihr müsst, wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr woanders hingehen. Das finde ich immer noch besser wie in den USA, dass dann erstmal ein Kohlekraftwerk gebaut wird, wenn dafür KI-Anwendung, da kommen wir gleich noch drauf zu, dann ein Rechenzentrum gebaut wird. Also das ist ja alles schwierig, ne?
Ja, das ist tatsächlich aktuell wirklich das große Thema bei neuen Rechenzentren, kriegen die genügend Strom? Ich hatte das schon gesagt, also kann man sich vielleicht auch ziemlich plastisch vorstellen, wenn da auf einmal irgendwo ein Gebäude hingebaut wird, das den Stromverbrauch einer ganzen Großstadt hat, dann muss ich natürlich auch die Stromnetze und auch die Stromversorgungskapazitäten dafür haben. Und in Irland hatten wir zum Beispiel den Fall, da hat sich der Stromverbrauch innerhalb von Also der Stromverbrauch der Rechenzentren innerhalb von 5 Jahren, ich glaube, verdreifacht. Ja, also es ist dreimal so viel geworden und dann haben die Probleme bekommen. Ja, die haben die gleiche Situation wie in Deutschland. Sie wollen immer mehr Ökostrom, also Strom aus Windkraft vor allen Dingen in Irland und der ist halt nicht rund um die Uhr da. Und was macht man dann, ja, wenn die Rechenzentren aber rund um die Uhr den Strom wollen und immer mehr Strom wollen, dann kriegt man Probleme im Stromnetz. Und das haben wir in Irland, das haben wir auch in den Niederlanden schon gehabt, die auch relativ viel Rechenzentren im letzten Jahrzehnt gebaut haben. Und das werden wir wahrscheinlich in Deutschland auch irgendwann haben, dass wir einfach nicht mehr so viel Strom zur Verfügung haben, um überall neue Mega-Rechenzentren hinsetzen zu können, weil wir vor allen Dingen auch den grünen Strom ja auch für Autos haben wollen, für Wärmepumpen haben wollen. Und die ganze Industrie will möglichst ökologisch werden und immer mehr Prozesse in der Industrie, in der chemischen Industrie, im Gießereiwesen etc. werden halt auf Strom umgestellt.
Da ist halt an vielen Stellen der Bedarf am Explodieren und das wird dann spannend zu sehen sein, wie sich das so entwickelt oder ob dann die Rechenzentren irgendwann, ich meine, Island hat unbegrenzt Energie, das ist zwar ein bisschen weiter weg, aber können wir sagen, wir verfrachten vieles dann mehr in die nördlichen Regionen, da ist auch von der Kühlung her das viel besser. Klar, die Daten haben den längeren Weg, aber durch Glasfaser ist das ja nicht mehr so das Thema, dass wir dann irgendwo eine Latenz haben, die uns dann stört. Wenn nicht gerade im Bankensektor im Mikrosekundenbereich Geschäfte machen, ne?
Ja, das ist ein bisschen differenziert zu
Ja,
sehen. Es gibt
es
eine
war ein
Menge
bisschen,
Sachen,
ja.
die kann ich egal wo auf der Welt machen. Und das wird auch schon gemacht. Also auch in Island gibt es schon eine ganze Menge Rechenzentren, weil die auch sehr billigen Strom haben. Und wie du schon gesagt hast, die Kühlung ist da sehr effizient zu machen, weil die Außentemperaturen einfach schon sehr niedrig sind. Da brauche ich wenig Energie für die Kühlung. Die haben halt sehr gute, man spricht davon PUE-Werten, also die Effizienzwerte für die Gebäudetechnik der Rechenzentren, die sind da sehr effizient. Aber nicht alles geht halt in Island. Also wenn ich jetzt beim Thema KI zum Beispiel mir das anschaue, alles was das Training von künstlicher Intelligenz angeht, also wenn die großen Modelle der künstlichen Intelligenz mit viel Daten trainiert werden können. Das kann ich überall auf der Welt machen. Das ist überhaupt nicht latenzkritisch. Also es ist vollkommen egal, ob ich das in Island mache. Das kann ich auch irgendwo in Asien machen oder auch in Südamerika, wenn ich da günstig Rechenzentren bauen könnte. Wenn es dann aber um die Anwendungen geht, dann kann das durchaus schon eine Latenzkritik, Kritikalität bekommen und da haben wir halt auch die Tendenz, dass da immer mehr Rechenzentren, und deshalb kommen sie zurzeit nach Deutschland, weil wir hier viel Industrie haben, die auch diese Anwendungen brauchen. Und die sollen dann möglichst nah an der Industrie sein.
Das ist auch wichtig. Du hast schon das Stichwort KI genannt. Das ist ja jetzt nochmal die nächste Revolution, die wahrscheinlich auch viele Statistiken so etwas auch mal in die Tonne getreten hat, die man so vor ein paar Jahren gemacht hat, bevor der ChatGPT am Horizont auftaucht. Oder wie überrascht hat dich dann diese Wucht, dass das plötzlich so eine Dynamik bekommen hat, dass Nvidia ja jetzt vor Apple in dem Börsenwert steht? Das habe ich gestern gelesen. Wenn es mich vorstellt, die meisten Leute wissen gar nicht, was Nvidia ist. Da kommt halt die ganze Hardware her dafür und die können sich vor Aufträgen ja gar nicht mehr retten, weil der Bedarf so extrem ist. Oder hättest du das abgesehen, dass da so ein Boost plötzlich aus dem Nichts fast kommt?
Also ich muss schon zugeben, also die Geschwindigkeit, mit der das jetzt vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren oder nicht mal 2 Jahren, das ist jetzt her, dass ChatGPT dann angekündigt wurde und öffentlich gemacht wurde, ChatGPT 3. Also dass es dann so schnell geht, hat mich jetzt schon überrascht, muss ich ganz klar sagen. Und auch wenn wir unsere Prognosen anschauen, also wir sind immer davon ausgegangen, dass es deutlich mehr Rechenzentren geben wird und dass auch der Stromverbrauch der Rechenzentren sehr deutlich anwachsen wird. Und ein wesentlicher Treiber, das habe ich auch schon vor 10 Jahren gesagt, wird das Thema künstliche Intelligenz sein. Aber dass es jetzt so schnell kommt, ja, und dass das aktuell auch so explodiert, und man sieht es an Nvidia, wie du gesagt hast, und man sieht es allerdings auch, wie teilweise wie schnell neue große Rechenzentren gebaut werden. Jetzt gar nicht in Deutschland, aber vor allen Dingen in den USA, die sind auch da deutlich schneller, was so Genehmigungen von
Ja,
Rechenzentren angeht
klar, nicht nur bei Rechenzentren wahrscheinlich, ja.
und auch was den Bau von so Rechenzentren, also da die großen Tech-Konzerne, die stampfen da ein Rechenzentrum nach dem anderen nur für künstliche Intelligenz aus dem Boden, kaufen die ganzen Nvidia-Chips auf, also kein anderer bekommt die mehr, weil es eigentlich nur an die großen Tech-Konzerne geht. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, und deshalb werden wir wohl auch, wir machen jetzt gerade neue Prognosen, wie sich der Energiebedarf der Rechenzentren entwickeln wird, werden wir die alle nach oben korrigieren müssen, weil also die Technik ist halt da doch deutlich schneller, als wir ursprünglich erwartet haben. Und was man halt bei KI sagen muss, ich meine, das habe ich schon erwartet, das ist halt so ein selbstverstärkender Trend. Ja? Ich meine, ich kann jetzt KI einsetzen, um die Modelle selbst weiter zu optimieren. Ich kann KI einsetzen, um Software zu schreiben. Ich kann viel schneller neue Software schreiben. Ich kann alles viel schneller, viel effizienter machen. Und das verstärkt sich natürlich. Ich kann mit KI die Chip-Architekturen optimieren und noch besser machen, neue Generationen von Chips entwickeln. Das geht alles da durch KI schneller als vorher. Ja? Und das Ganze wird sich wahrscheinlich noch weiter beschleunigen. Das Einzige, was halt nicht ganz so schnell geht, ist, die Chips zu produzieren und die Rechenzentren zu bauen. Also da habe ich natürlich dann schon noch letztendlich ein bisschen ein Dämpfer drin in der ganzen Entwicklung. Und man sieht es ja momentan, also Nvidia werden die Chips aus der Hand gerissen. Die würden gerne 3 oder 4-mal so viel produzieren, aber sie können es noch nicht.
Und wir haben auch noch das natürlich unsere bescheidene Recyclingquote, was IT-Abfall angeht. Das kommt ja auch noch dazu. Da könnten wir natürlich auch uns in gewisser Weise ein bisschen unabhängiger machen, auch von China, was die seltenen Erden und solche Dingen angeht. Aber da haben wir auch noch großes Potenzial. Oder es gibt ja die schöne Studie, dass in Deutschland 200 Millionen Smartphones alte noch irgendwo in Schubladen liegen. Wie viel hast du noch zu Hause, ältere, die du nicht mehr nutzt?
Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe auch noch 2 oder so. Also ich
Bist
habe
du in der Statistik drin,
zwei
ne?
Kinder, denen ich immer noch mal meine
Ja gut, das ist ja dann gut, wenn die
Altlast
es nochmal nutzen, aber das ist ja auch so
gebe.
ein Thema, dass wir ja auch so eine Trennungsangst haben oder denken, oh, da waren mal Daten drauf und wir geben das trotzdem nicht weg, wie bei mit den PCs. Und es gibt ja natürlich auch professionelle Löschunternehmen, wo du auch Hardware hingeben kannst, aber da haben viele Leute natürlich auch noch Ressourcen schlummern, oder es gab mal auch die Prognose, in jedem Smartphone ist ja für 1 bis 2 Gramm Gold drin. Das heißt, wenn
Ja,
einer
ich
diese
glaube,
ganzen Smartphones einsammelt, da kommen dann ein bisschen was zusammen, ne?
ja, da kommt was zusammen. Also da haben wir auch mal eine Studie gemacht zu Rechenzentren. Also dass in den Rechenzentren, vor allen Dingen in den Platinen, halt auch eine ganze Menge Gold ist. Aber da ist die Situation zumindest bisher leider so, dass das so teuer ist, das Gold wieder rauszuholen aus den Platinen, dass sich das wirtschaftlich nicht rechnet. Also nur für das Gold rechnet sich das nicht. Da ist der Aufwand höher als das, was ich nachher mit dem Gold verdienen kann. Wenn man dann mehrere Materialien rausholen kann, ne, dann kann sich das dann schon eher mal rechnen. Und wenn dann natürlich die Rahmenbedingungen vielleicht so gesetzt werden, dass Recycling, also das Schließen von Stoffkreisläufen auch durch die gesetzlichen regulatorischen Rahmenbedingungen eher gefördert wird, dann hätten wir wahrscheinlich höhere Recyclingquoten.
Da ist auch die kreative Forschungsarbeit noch gefragt. Ich habe gerade auch vor 1, 2 Wochen noch gelesen, dass dann Wissenschaftler Bakterien oder gezüchtet haben, so spezielle. Dann löst man das Zeug irgendwie auf, jetzt mal so ins Unreine gesprochen, und dann kann das so angereichert werden. Und dann kannst du die seltenen Erden nochmal aus dem Schrott rausziehen. Und neben dem ganzen Plastik, das sind ja alles Verbundstoffe. Da sind auch meine Kollegen, die Chemiker, gefragt, da auch neuere Verfahren zu entwickeln, dass wir eben, wie du sagst, dass das dann preislich sich rechnet oder nicht vollkommen uninteressant ist, weil wir haben halt so viele Ressourcen, die da irgendwo dem Kreislauf dann irgendwann fehlen, ne? Das ist halt auch ein Thema.
Ja, das ist halt auch die Herausforderung, die wir eigentlich im Internet immer haben, dass wir so extrem verteilte Strukturen haben. Ja? Wir haben sehr viele Geräte, sehr viele kleine Geräte auch. Und wie gesagt, jeder hat irgendwo noch so ein Smartphone rumliegen. Aber der Aufwand, das alles einzusammeln und dann zu recyceln, ist halt einfach verhältnismäßig hoch, weil einfach weil es so verteilt ist. Ja? Die Server aus den Rechenzentren zu sammeln, das funktioniert schon wesentlich besser, und da haben wir auch wesentlich höhere Recyclingquoten als zum Beispiel bei Smartphones oder aber auch bei Laptops.
Obwohl ich da auch schon von Gary McGovern, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der immer relativ viel postet, der ist, glaube ich, ja Ire, der da auch mal so Zahlen veröffentlicht hat, dass Amazon dann, so wie sie dann reale Produkte lieber schreddern, als dem Kreislauf zurückzugeben, auch dann in den Rechenzentren die Server schreddern und wegschmeißen, weil das sich für die auch nicht lohnt. Und da ist natürlich auch immer der Gesetzgeber weltweit gefragt, dann auch dafür zu sorgen, dass das dann noch in den Kreislauf zurückkommt oder Anreize zu schaffen. Oder es gibt ja auch zum Beispiel die Shiftphone, das ist eine deutsche Firma, die kaufen ja die alten Geräte selber wieder zurück, zum Beispiel. Das ist ja auch ein Ansatz jetzt von kleineren Unternehmen, um dann das Problem auch ein bisschen zu lösen, ne?
Ja, das ist, also da brauchen wir auch einfach neue Ideen, und aus meiner Sicht brauchen wir auch vielleicht noch ein bisschen mehr regulatorischen Druck, dass zumindest die Geräte zurückgegeben werden müssen und dann auch recycelt werden müssen und nicht überall rumliegen oder sonst irgendwo entsorgt werden.
Ja, gut, da hoffe ich auch noch ein bisschen auf die neue Richtlinie, dass ja die Smartphones auch die Energieeffizienzlabel kriegen. Das ist ja, glaube ich, auch ab nächstem Jahr, dass die Leute dann vielleicht manchmal staunen. Aber wie bei Fernsehen ist das ja auch so, als dieses Kader nochmal neu eingerichtet wurde, wenn ich so einen riesen Fernseher, so eine Wand kauft, der hat halt dann leider immer F oder G. Da kannst du halt machen, was du willst. Da kommst du nie auf kleine Werte. Da wäre wieder das Suffizienzprinzip, einfach einen kleineren Bildschirm kaufen. Aber das wollen die Leute auch nicht. Das sieht ja auch dem Ganzen immer noch mal entgegen, ne?
Ja, wobei das jetzt besser geworden ist. Jetzt ist es ja so, am Anfang war es ja wirklich so, dass auch so ein großes Gerät wirklich problemlos A bekommen hat, mehr Strom braucht hat, weil es halt einfach auf die Bildschirmdiagonale, auf die Fläche dann auch bezogen wurde. Und mittlerweile sieht man dann halt schon auch an dem Label, dass das Gerät halt einfach verhältnismäßig viel Strom verbraucht.
Was den Leuten aber dann meistens auch noch egal ist, dann ist der Strom für manche wahrscheinlich immer noch zu günstig. Weiß man jetzt nicht, ne? Das juckt dann die Leute auch nicht. Aber wenn man mit dem Stromthema kommt, ist ja auch so, die Leute machen eher was, wenn sie damit wirklich Geld sparen. Und das ist halt leider dann nicht in dem Maße der Fall, weil die Endgeräte gar nicht so viel Strom brauchen. Beim Smartphone ist ja auch so, 80% ist Produktion und das Laden das ganze Jahr ist ja gar nicht so viel, ne?
Genau, das ist halt bei diesen kleinen Geräten ist es halt auch so, dass wirklich der Stromverbrauch von so einem Smartphone, also das sind halt aufs Jahr so wenig, wenn ich das mit dem Einkaufspreis im Smartphone vergleiche, dass ich das auch nachvollziehen kann, dass man sagt, naja, das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium für mich, ob das jetzt ein Watt mehr an Strom verbraucht oder ein Watt weniger. Bei Fernsehern sehe ich es ein bisschen anders. Also wer sich dafür interessiert und sich die Daten anschaut, da ist es durchaus so. Also wenn man sich das effizientere Gerät kauft, was manchmal gar nicht unbedingt viel teurer ist, da kann man wirklich übers Jahr schnell den Mehrpreis wieder reinholen. Ja? Also das sind ja schon ziemliche Kosten. Also ein großer Fernseher, der der hat teilweise dann schon schnell mal 100 Euro Stromkosten im Jahr und teilweise auch deutlich drüber noch, je nachdem, wie viel ich fernsehe. Und wenn ich da dann nur die Hälfte brauche, dann ist das auch durchaus auch ein ökonomischer Faktor.
Wenn man dann an dem Fernseher nur in UHD-Qualität Spiele macht, da hat ja auch irgendeiner mal gesagt, dann kann man sich seinen Stromzähler gucken, wie der läuft. Ne? Das ist dann so das schlimmste Szenario, was man so in so einem großen Gerät haben kann. Aber klar, das ist halt, wer sich leisten kann, wird es wahrscheinlich trotzdem machen. Das ist halt so. Ne?
Ja, muss man ja auch durchaus sagen. Hat ja auch durchaus ein großer Fernseher, ein großer Bildschirm, wenn man Filme schaut oder so. Kann ich auch nachvollziehen, dass man das lieber macht als auf einem kleinen Bildschirm.
Aber das Kino kannst du trotzdem nicht nachbilden. So eine richtige Kinoatmosphäre, so große Leinwände, das schaffen die halt dann auch nicht mehr. Oder das Event-Kino, das wäre dann wieder viel nachhaltiger, wenn wir uns alle so im Kino treffen, alle zusammen 100, 500 Leute auf eine riesen Leinwand gucken. Ist besser, wenn die 500 alle auf einen riesen Fernseher gucken. Ne?
Das ist natürlich richtig. Ich persönlich finde es auch schade, dass die Kinos, also wirklich jetzt auch ums Überleben kämpfen oder immer mehr Kinos ums Überleben kämpfen müssen, weil wir halt einfach diese Situation haben, dass die Filme auch sehr schnell über Streaming-Plattformen dann auch gezeigt werden und dass der Wettbewerb halt einfach da ist mit dem Zuhause-Schauen. Trotzdem möchte ich jetzt wirklich keinem verbieten, zu Hause auf dem großen Fernseher sich einen Abend zu machen, wenn er jetzt nicht ins Kino gehen kann. Das ist auch noch überschaubar, was den Energieverbrauch angeht. Also da gibt es andere Lebensbereiche, im Bereich Mobilität insbesondere, wo ich deutlich mehr CO2 produziere als jetzt durch abendliche Fernsehen oder dieses abendliche Streaming eines Spielfilms.
Wir wollen den Leuten ja nichts verbieten, aber so nur eine Frage so zum Abschluss. Es ist ja im Moment so gerade bei der Werbung so das Thema, dass dieses Digital Out of Home, diese großen Leinwände in Innenstädten, früher hast du ja die Plakatwand gehabt, heute stehen da überall diese riesen Wände und die werden ja auch noch dann, wenn wir in das Datenschutzthema gehen, dann auch nochmal versuchen, dann uns direkt zu tracken und dann gucken, ach, da kommt der Ralf, der interessiert sich für Oldtimer, dann zeige ich dem mal die Werbung. Das ist ja auch so ein Szenario, was wir im Moment so haben, was natürlich auch wieder ein gewisses Problem dann ist, aber das wird dann natürlich über die Werbung, wandelt sich halt auch ständig, dass die eben durch Internet dann auch nochmal ganz andere Wege geht und jetzt so auch an die Leute rankommt, wenn sie beim Fernsehen irgendwann so schlau geworden sind, die immer dann nicht aufzunehmen oder wegzuzeppen. Ne?
Ja, das wird immer mehr. Also wir haben jetzt, das ist jetzt allerdings auch schon ein bisschen her, dass wir die erste Studie gemacht haben, wo wir dann halt wirklich auch die Gerätekategorien, die wir hatten. Wir haben früher immer gesagt, es gibt Geräte in Unternehmen, es gibt Geräte in privaten Haushalten, dann gibt es Rechenzentren, dann gibt es halt die Telekommunikationsnetze, die aufgebaut sind und haben das alles zusammengerechnet, um dann den Stromverbrauch des Internets zu ermitteln. Und dann mussten wir irgendwann doch mal sagen, naja, mittlerweile werden so viele Leinwände oder Displays aufgebaut, die wir dann eigentlich nochmal extra rechnen müssen, weil das sind keine klassischen Geräte, die in Unternehmen stehen und das sind auch keine Geräte, die in Haushalten stehen. Die müssen wir extra berechnen, weil die werden halt auch nicht über diese typischen Marktverkaufszahlen, also Monitore werden an Unternehmen verkauft oder wie viel werden an Haushalte verkauft, da sind die nicht erfasst. Da
sind wir wieder beim Anfang, warum eben die Zahlen so schwierig sind. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Deutschland geredet, vielleicht allerletzte Frage. Ich frage mich immer diese internationalen Studien, wenn man sagt, das Internet ist vom CO2-Emissionen her an Rang 6, wenn es ein Land wäre, wie zuverlässig können solche Zahlen überhaupt sein, weil aus vielen Ländern haben wir eigentlich gar nichts. Also was hast du aus China für Zahlen? Also kannst du nur raten wahrscheinlich, was dort an Strom Verbrauch von Internet ist oder wie würdest du so von Deutschland den internationalen Rahmen sehen, was die Zuverlässigkeit von Zahlen angeht?
Ja, der Vorteil ist dann wieder, wenn man es wirklich auf ganz globaler Ebene macht, dann wissen wir doch relativ genau, wie viele Geräte insgesamt weltweit produziert werden und verkauft werden, auch wenn wir nicht genau wissen, wie sie verteilt werden auf der Welt, aber wir wissen doch relativ genau, wie viel Millionen oder bis zu Milliarden Smartphones produziert werden, wie viel PCs produziert werden, wie viel Notebooks produziert werden, weil das sind ja auch meistens global agierende Unternehmen, die produzieren und das kann man einigermaßen gut abschätzen. Das heißt, so diese Gesamtsumme, die ist wieder einigermaßen zuverlässig. Also was insgesamt im Internet an Strom verbraucht wird, auch wenn man klar sagen muss, einigermaßen. Und es gibt halt unterschiedliche Studien und die unterscheiden sich dann durchaus schon mal um so einige, also um 20, 30% Abweichung ist da jetzt keine Seltenheit. Aber so, dass es insgesamt so in der Größenordnung sechs größte Land auf der Welt, das passt schon ganz gut. Ne?
Ja, wobei aber wahrscheinlich der Trend eher ist, dass wir in diesem Ranking dann noch weiter nach oben laufen oder ich weiß nicht, ob wir irgendwann, kannst du eine Prognose wagen, wann das Internet an Nummer 1 steht oder kann man das nicht
Ah,
machen?
das wird noch eine Zeit dauern.
Ja, gut,
Bei
China und USA
den
sind schon noch
Ländern,
weit vorne,
genau.
aber Nummer 3 könnte doch schon möglich sein oder Indien ist wahrscheinlich auch noch da vorne, ja.
Das Nummer 3 ist, glaube ich, einigermaßen bald erreichbar, ja.
Ja.
Wir haben aktuell, muss man ganz klar sagen, wir haben die Situation, dass gerade das, was in Rechenzentren aufgebaut wird, so massiv wächst, dass sich da alle Prognosen überschlagen. Also wir hatten bis vor 3, 4 Jahren hatten wir die Situation, wenn man jetzt mal das Internet in drei Bereiche aufteilt und sagt, das eine sind die Rechenzentren, das zweite sind die Netze und das dritte sind die ganzen Geräte, die überall auf der Welt ans Internet angeschlossen sind. Und man rechnet dann sogar die Herstellung mit rein, dann ist deutlich mehr als die Hälfte des CO2-Footprints wirklich durch die Endgeräte, also durch die Geräte, die wir überall haben, verursacht. Einfach weil es halt Milliarden Geräte von jeder Kategorie überall auf der Welt sind.
Müssen wir auch nur mal gucken, wie viel wir selber haben. Internetfähige Endgeräte hat doch wahrscheinlich jeder Deutsche, wenn er mal alles zusammenzählt, vom Kühlschrank über Auto, Heizung, Smart Home, da sind wir leicht bei zweistelligen Zahlen inzwischen angekommen, ne?
Genau, und das wären ja nicht weniger. Das wird ja, also
Ja, deswegen haben wir auch den IP-Raum
Vernetzgeräte.
erweitert, dass wir jedem Grashalm eine IP-Adresse zuweisen können, wenn wir den irgendwie steuern wollen. Deswegen wurde das ja auch nochmal erweitert. Die IP-Adressen wurden ja vor einigen Jahren mal knapp und da hat man den Raum dann geweitet. Aber man sieht, man muss es halt beobachten und es wird halt spannend zu sein. Irgendwie muss es dann nochmal so ein Plateau geben, sonst laufen wir doch irgendwann da in ein massiv, wie du auch schon gesagt hast, ein massives Strom- und auch ein Ressourcenproblem rein, wenn das nicht irgendwo reguliert wird, ne?
Ja, aber so schnell sehe ich die Grenzen noch nicht. Also bei uns ja. Also wir werden uns jetzt nicht unendlich viele Fernseher pro Haushalt kaufen, sondern irgendwann ist halt einfach Schluss. Da macht es auch keinen Sinn mehr. Macht auch keinen Sinn mehr, als zwei Smartphones zu haben. Eins beruflich, eins privat. Also sonst, wo brauche ich noch ein drittes Smartphone? Also ein normaler Mensch zumindest nicht. Also da gibt es gewisse Sättigungen, aber wenn wir uns die ganze Welt anschauen, dann haben wir natürlich noch viele Länder, die von der Ausstattung noch extrem Nachholbedarf haben. Und da wird das natürlich schon noch deutlich mehr werden insgesamt. Und da sehe ich zurzeit noch nicht dieses Plateau, sondern das
Nee,
wird
klar,
wahrscheinlich
das ist
schon
halt.
noch deutlich ansteigen. Nichtsdestotrotz sind bei den Geräten, die wir nutzen, haben wir auch viel Effizienzverbesserungen. Ich meine, heute ein Laptop braucht extrem viel weniger Strom als der PC, mit dem wir vor 15 Jahren ins Internet gegangen sind. Da haben wir schon Verbesserungen, auch ein Smartphone, was ich da heute alles mitmachen kann. Da habe ich früher auch einen PC für benötigt. Das ist ein Bruchteil des Stromverbrauchs. Also da gibt es schon Effizienzverbesserungen. Was halt aber immer mehr wird, und da bin ich wieder bei den Rechenzentren, ist das, was dann wirklich zentral in Rechenzentren verbraucht wird. Und das steigt massiv an zurzeit. Vor allen Dingen durch künstliche Intelligenz und da überschlagen sich jetzt gerade die Prognosen. Und wenn man das glaubt, dann werden wir wahrscheinlich im Jahr 2030 die Situation haben, dass die Rechenzentren nicht mehr für 20%, wie vor 3, 4 Jahren, des CO2-Footprints verantwortlich sind, sondern für mehr als 50% des CO2-Footprints des Internets und dann das wahrscheinlich auch noch weiter ansteigen wird. Da sehe ich eher die Grenze drin, dass sie nicht mehr genügend Strom kriegen, um diese
Ja,
Rechenzentren zu
oder keine
betreiben.
Prozessoren mehr da sind, keine seltenen Erden mehr da sind und dann, ich weiß ja nicht, ob man, die kann man halt leider an vielen Stellen dann nicht ersetzen. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, Zahlen zu ermitteln, aufzuklären und nach intelligenten Lösungen zu suchen. Und ich hoffe, wir konnten mit diesem Gespräch ein bisschen dazu beitragen, dass die Leute auch noch mal drüber nachdenken über das ganze Thema. Deswegen fand ich das sehr spannend, hier mit dir zu plaudern über dieses Thema. Und ich denke, wir haben einiges rübergebracht. Danke.
Ja, hat mich auch gefreut. Finde ich auch ein spannendes Thema und ich stehe immer wieder gern für Gespräche zu solchen Themen bereit.
Ja, gern, das nehme ich gerne auf. Ja, tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.